Vis-à-vis.
Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann, lautet der Untertitel Ihres Buches. Welchen Anteil hat denn Ererbtes am Einkommen in Deutschland, dass das ein Problem geben könnte?
Es ist jetzt gar nicht so sehr eine Frage von Einkommen, sondern von Vermögen. Und das ist auch die Form von Ungleichheit, die ich mir angucke. Nicht die Schere, was hat man am Ende des Monats und wer hat da mehr und weniger, sondern wirklich die ganz, ganz obszöne, krasse Ungleichheit in Deutschland ist die Vermögensungleichheit. Und wenn man sich Vermögen anguckt, dann ist heutzutage mittlerweile mehr als die Hälfte aller Vermögen bestehend aus Erbschaften und Schenkungen.
Als Ostdeutsche staune ich da ein wenig. In meinem persönlichen Umfeld kann niemand in nennenswertem Umfang auf Erbe bauen.
Tatsache. Ja, es macht nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied. Wirklich auch die eigene Biografie. Wo kommt man her? Das gilt zum einen natürlich für Deutschland. Da geht ein Riss durch Ost und West und zwar nach wie vor. Das kann man gar nicht irgendwie klein oder auch wegreden. Und das ist natürlich auch eine Frage von Migrationsgeschichte beispielsweise oder Fluchtgeschichte. Das kann wiederum ich auch ganz gut an meinem eigenen Leibe auch erzählen und habe es erlebt, dass, was es eigentlich heißt, beziehungsweise meine Eltern, die dann eben auch kein Erbe erwarten dürfen.
Aber Sie haben eine geradezu Vorzeigebiografie hingelegt. Also lässt sich das dann nicht doch einfach so überwinden?
Ja, kann man so sagen, ne? Dieser Jeder seines Glückes Schmied. Man könnte daran glauben, wenn man einfach nur sich die ganzen schönen Anekdoten, die man dann halt so fein herauspicken kann, anschaut. Aber die Statistiken geben das halt nicht her, ne? Also wenn man sich das anguckt, die OECD hat einen Bericht geschrieben und die OECD ist vieles, aber bestimmt keine linke Organisation. Die haben sich also Industriestaaten angeguckt, international miteinander verglichen und festgestellt, dass die sogenannte soziale Mobilität in Deutschland extrem niedrig ist. Also wie bedeutend ist mein Elternhaus? Und da ist Deutschland auf Platz 2 der Länder mit der niedrigsten sozialen Mobilität. Also nur in den USA, wo es heißt, vom Dishwasher to Millionaire, ne, kann man es schaffen. Da ist es noch entscheidender, in welche Familie man hineingeboren wird. Das ist der eine Aspekt. Und es braucht in Deutschland mittlerweile statistisch gesehen 6 Generationen, um es aus der Armut in die Mitte der Gesellschaft zu schaffen. Das ist schon krass, weil zum Beispiel im Nachbarland Dänemark sind es nur 2 Generationen. Naja, und der andere Aspekt ist eben halt wirklich der, dass es zunehmend darauf ankommt und die Tendenz ist wirklich auch steigend, in was für eine Familie werde ich geboren? Hatte ich Glück in der Spermalotterie, ja oder nein? Sprich, besteht irgendwie mein Vermögen mittlerweile dann nur noch aus dem Selbstarbeiten oder aus den Erbschaften und Schenkungen? Das war mal anders. Na, also in den 70er, 80er Jahren war der Großteil von Vermögen das, was man sich selbst aufgebaut hat. Und zwar gab es so eine Talfahrt nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten ging das runter und dann ging es wieder hoch. Und mittlerweile ist eben mehr als die Hälfte aller Vermögen bestehend aus den Erbschaften und Schenkungen. Und das ist mit einer Demokratie nicht vereinbar.
Warum? Was ist das Problem? Sie kennzeichnen das als unverdiente Ungleichheit. Warum müssen wir da raus?
Naja, zum einen ist es, glaube ich, für uns alle, die Bock haben auf Demokratie, erstmal unvereinbar überhaupt die Idee, dass es nicht mehr auf meinen Beitrag zur Gesellschaft ankommt, sondern der Punkt der Spermalotterie. Und ich spreche ganz bewusst von Spermalotterie und nicht von Geburtenlotterie, weil es auch statistisch gesehen mehr auf den Vater oder auf den Großvater ankommt, als beispielsweise auf die Mutter oder die Großmutter. Weil die großen Vermögen auch in den Händen vor allem von Männern gehalten werden. Es gibt diese wunderbare Studie, Millionärinnen unter dem Mikroskop. Und da sehen wir, dass ein Großteil der Vermögen gehalten wird von Männern aus Westdeutschland, die alt sind, weiß sind. Und eben überhaupt, das ist fast, also ja, fast 70% aller Millionärinnen in Deutschland sind Männer.
Ist ja aber eigentlich auch logisch, ne? Die großen, also die, sagen wir, die Aufstiegschancen für Frauen und auch für Migranten, also nicht weise, sind ja auch relativ neu.
Ja, das stimmt schon. Und das muss man auch natürlich sich auch immer wieder vor Augen halten, dass Vermögen eine Geschichte haben. Also es dauert, bis es akkumuliert, wie man so schön sagt. Aber trotzdem, wenn man sich das mal anguckt, wer zählt zu den Reichsten sowohl in Deutschland als auch in der Welt? Wenn man sich zum Beispiel die Forbes-Reichenliste anguckt, dann ist erst auf Platz 15 eine Frau. So, und sie ist im Übrigen auch eine Erbin, also auch nicht jemand, der es aus eigener Kraft geschafft hat.
Was wären denn Wege oder Möglichkeiten, was wären Instrumente, um diese extreme Ungleichheit, was Vermögen, was Erbe anbelangt, anzugehen?
Das allerwichtigste Instrument, und das zeigen wirklich zahlreiche Studien und Werke zum Thema, sind Steuern. Und das geht um Steuergerechtigkeit. Also es geht nicht darum, dass die Menschen in der Breite der Gesellschaft immer mehr Steuern zahlen müssen. Auf gar keinen Fall. Wir sind nämlich schon jetzt ein Hochsteuerland für Einkommen, aber eben ein Niedrigsteuerland für die Vermögenden und für reiche Erben. Wir bräuchten einfach wirklich wieder diese Gerechtigkeit. Und das hat in der Vergangenheit in Deutschland auch schon wunderbar funktioniert. Wir haben zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, da hatten wir eine im Lastenausgleichsgesetz geregelte Vermögensabgabe von 50%. Wir hatten eine Vermögenssteuer, wir hatten eine Steuergerechtigkeit. stärkere Erbschaftssteuer, wir hatten progressivere Einkommenssteuern und so weiter und so fort. Also es geht um die Gerechtigkeit insgesamt. Das ist etwas, wo ich auch sage, was wir in den letzten 30 Jahren in der Steuerpolitik erlebt haben, in diesen neoliberalen Finanz- und Wirtschaftspolitik, also in der neoliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik, in der Steuerpolitik, da wurde ja auch nicht nur an einer einzigen Stellschraube gedreht, sondern insgesamt wurde die Steuerpolitik neoliberal, logisch kohärent aufgebaut. Und das bräuchte es auch jetzt. Es bräuchte allerdings jetzt mal eine Steuerpolitik, die wirklich gerecht ist. Und wir wissen, dass am allermeisten gegen die Ungleichheit geholfen hat, wenn wir hohe und progressive Steuern auf Vermögen erhoben haben. Das heißt, wir bräuchten jetzt erstmal, würde ich sagen, ist ganz, ganz elementar, eine Reform der Erbschaftssteuer, und zwar eine Erbschaftssteuer, die noch wirklich hoch und progressiv ist, gerade für Multimillionen Milliardäre, und Deutschland hat diesen Überreichtum im Lande. Und wir bräuchten auch ganz dringend die Wiedereinsetzung der Vermögensteuer. Das wären so zwei Aspekte, wo ich direkt ansetzen würde. Und wenn ich noch so eine dritte utopische Idee mit auf den Weg geben dürfte, dann wäre das nochmal das Grunderbe.
Wenn wir an dieser Stelle ansetzen, also was machen wir bei den hohen Vermögen, bei dem hohen Erbe, was kann man an der anderen Stelle tun, weil Sie haben es erwähnt, also man muss versuchen, die Schere zu schließen. Das heißt also auch am unteren Ende Mehrwertsteuer abschaffen, die trifft die Ärmsten am heftigsten.
Das ist eine Möglichkeit, die einige Länder tatsächlich auch so umgesetzt haben. In Mexiko beispielsweise wird die Mehrwertsteuer nicht auf Lebensmittel erhoben. Und wir haben das ja auch hier in Deutschland, also wirklich auch ne, hierzulande selber erlebt in Corona-Zeiten, wo wir gesagt haben, aus der Politik heraus, wir möchten ärmere Teile in der Bevölkerung auch schützen bzw. unterstützen. Da könnte man also drüber nachdenken. Und das andere ist, dass wir wirklich von führenden Ökonominnen der Welt, also sowohl in Deutschland als auch international, gelernt haben, dass es nicht nur reicht, an der Spitze Vermögen zu besteuern, sondern dass wir eben auch helfen müssen beim Vermögensaufbau. Und eine solche Idee, die manches Mal halt mit verschiedenen Namen daherkommt, deswegen ist es schwierig, dann so eine Wiedererkennung auch wirklich aufzubauen. Ich nenne es, bezeichne es konsequent Grunderbe, ist nämlich genau das, dass man sagt, man nutzt dann auch aus der Reform der Erbschaftssteuer und aus überhaupt Reform für mehr Steuergerechtigkeit die Einnahmen, um nicht nur ein Erbe auszuschütten, das dann im Privaten in der Hand von sehr, sehr wenigen auch nur wirklich passiert, weil Erbschaften tragen einfach die Hauptrolle, sind eine der wichtigsten Faktoren, wenn es um die große und um die wachsende Vermögensungleichheit geht. Die reichsten 10% in Deutschland erben mehr als die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. So. Wir haben aber einen sehr ausgeprägten Familiensinn in Deutschland. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, da glaube ich wirklich nicht dran, zu sagen, wir schaffen Erbschaften generell ab. So, das, also, ne, dass man sagt, okay, es gibt einen Freibetrag und alles darüber geht weg. Das glaube ich halt auch nicht. Sondern dann könnte man überlegen, okay, wenn der Familiensinn also ausgeprägt ist und man möchte auch zulassen, dass man seinen Liebsten was vererbt, warum sorgen wir nicht dafür, dass alle in der Gesellschaft an entscheidender Stelle in ihrem Leben etwas erben? Und das ist eben die Idee von diesem Grunderbe, wo dann junge Erwachsene eine Summe X kriegen würden, um dann auch wirklich auch bessere Lebenschancen zu haben, um sich zum Beispiel eine Ausbildung unabhängig vom Elternhaus leisten zu können, um darüber nachzudenken, einen Kredit aufzunehmen für eine Immobilie oder um sich selbstständig zu machen etc. pp.
Ich gestehe, dass ich da ein bisschen zurückzucke. Ich habe im Laufe meines Lebens, glaube ich, allerhand Leute kennengelernt, denen würde ich gerne 20.000 Euro einfach so in die Hand drücken und kann fest dran glauben, dass die was Gescheites draus machen. Was braucht es dazu?
Ah, ich würde ja nicht nur 20.000 Euro in die Hand nehmen, ich würde ja sogar 190.000 Euro in die Hand nehmen. Aber die Sache ist halt die, natürlich dürfte das nicht übers Knie gebrochen werden, ne? Sondern es wäre überhaupt daran, an uns als Gesellschaft wäre die Aufgabe auch adressiert, zu sagen, wir müssen über Vermögen, was wir gesellschaftlich erwirtschaften, auch gesellschaftlich mehr sprechen. Das heißt, wir müssen es auch schaffen, Bildung dazu anzubieten und auch überhaupt in den Schulen darüber zu sprechen. Also, dass wir zum Beispiel nicht in der Schule in der dritten Fremdsprache lernen, ein Gedicht zu analysieren, sondern was es eigentlich auch heißt, eine Steuererklärung zu schreiben, mit Geld vernünftig umzugehen. Und damit meine ich nicht, dass alle am Ende plötzlich irgendwie wissen, wie man Aktien kauft, so, sondern was heißt es eigentlich überhaupt nachhaltig zu investieren? Weil man auch, wenn man armutsbetroffen ist, und das kann ich auch aus meinem eigenen Leben heraus so berichten, man lernt vor allem zu sparen, aber man lernt nicht, wie man eigentlich mit Geld vernünftig umgeht. Und auch darüber sollten wir in der Gesellschaft viel mehr reden, weil wir aktuell definitiv über unsere Verhältnisse hinaus konsumieren. Und auch das müsste adressiert werden und könnte quasi in einem Zug geschehen, dass man sagt, man spricht über Vermögen, über Finanzbildung eben in den Schulen mit Kindern, bereitet sie über Jahre hinweg darauf vor, was kannst du eines Tages mit so einem Grunderbe anstellen, damit wir dann nämlich nicht ganz, ganz viele kleine Idioten produzieren, die am Ende einfach nur sich einen Sportwagen holen.
Ganz andere Baustelle, kann man was mit dem Spitzensteuersatz machen? Der greift in Deutschland sehr früh. Mhm. Das bevorteilt tendenziell Leute mit sehr, sehr hohem Einkommen, weil ein Teil dann quasi gleichbleibend besteuert wird. Also das Gesamtsteueraufkommen sinkt im Prinzip bei sehr hohen Einkommen. Kann man daran gehen? Könnte man den theoretisch höher ziehen und dafür in der Mitte entlasten?
Ja, unbedingt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und interessanterweise ist es auch ein Punkt, ich habe ja auch für mein Buch mit Akteuren der Wirtschaftselite gesprochen, also mit den mächtigsten Menschen des Landes, und danach befragt, was für Instrumente sie gegen die Ungleichheit in die Hand nehmen würden, haben viele von sich aus angefangen, darüber zu sprechen, dass man die Einkommensteuer, wie zum Beispiel auch unter Kohl, einfach wieder schärfer und höher stellen müsste. Und warum geht das überhaupt so früh los? Also warum muss man Menschen so früh alimentieren? Und es gibt so viele Aufstocker hierzulande. Warum setzt man mit der Einkommensteuer nicht erst später an? Setzt sie dann insgesamt wirklich dann auch progressiver, aber nicht bereits irgendwie einen Spitzensteuersatz von 42%? Der geht ja bei unter 70.000 Euro los. Sondern warum sagt man nicht, man fängt dann eben beispielsweise erst bei 100, 150.000 Euro an? Warum macht man dann einen Cut bei 45% Reichensteuersatz, wenn man etwas mehr als 277 oder 278.000 Euro bekommt? Und danach passiert nämlich nichts mehr. Na, und das muss man sich mal vor Augen halten. Im Durchschnitt verdient ein DAX-Vorstand über 5 Millionen Euro jährlich. Und zwischen diesen 280.000 Euro und den 5 Millionen Euro passiert aber gar nichts mehr. Und um das Ganze noch weiter zu pervertieren, es ist ja so, dass Menschen, die besonders hohe Einkommen haben, ja auch viel auf die Seite packen können, und die packen das ja nicht einfach nur aufs Geld, so, wo das dann irgendwie vor sich her lottert, sondern die investieren das wieder, und auf diese sogenannten passiven Einkommen werden dann aber geringere Steuern bezahlt. Das war früher auch anders. Man hatte mal ein einheitliches Steuersystem, jetzt haben wir ein duales. Warum werden Kapitalerträge flat mit 25%, also einheitlich besteuert? Warum wird das nicht einfach so besteuert wie Einkommen auch? Also warum werden Menschen am Ende des Tages, die hart arbeiten, höher besteuert als Menschen, die einfach nur ihr Vermögen für sich arbeiten lassen? Und das packe ich jetzt in Anführungszeichen.
Wenn Sie einen Wunsch hätten in Sachen unverdiente Ungleichheit, wo würden Sie ansetzen? Was wäre der erste Schritt?
Steuergerechtigkeit wäre, glaube ich, so das Schlagwort. Und wenn ich jetzt aber ein ganz konkretes Instrument nennen müsste, boah, das würde ich mir jetzt richtig schwer tun. Ob es denn jetzt dann die Reform der Erbschaftssteuer wäre, weil da auch die allergrößten, absurdesten Ausnahmen sind. Also die größte aller Subventionen laut Subventionsbericht der Bundesregierung gehen nicht drauf für marode Schulen und nicht drauf, um Kinder aus der Armut zu holen, sondern um die reichsten Erben des Landes bloß keine Steuern zahlen zu lassen. Das ist total absurd. Da sind wir mittlerweile bei Steuereinnahmen, die uns allen durch die Lappen gehen, von mehr als 86 Milliarden Euro. Das ist total verrückt. So, also dass man einfach sagt, die Erbschaftssteuer müsste reformiert werden. Oder ob ich sagen würde, vielleicht auch einfach mal die Vermögensteuer wieder einzusetzen. Das wäre nämlich auch absolut notwendig.
Aber es müsste tatsächlich auch unbedingt an beiden Enden angesetzt werden, also ganz oben und ganz unten, um diese Schere schließen zu können.
Davon bin ich persönlich überzeugt. Und ich glaube, auch nur so wird ein Schuh draus, wenn man logisch kohärent auch argumentiert und denkt. Das heißt, man braucht ein neues paradigmatisches Denken. Es bringt einfach nichts zu sagen, an der Einstellschraube wollen wir drehen und alles andere lassen wir so. Das würde nicht nachhaltig sein. Wir brauchen eine nachhaltige, solidarische Finanzpolitik. Und das heißt dann eben sehr, sehr viel mehr als eben nur punktuell was zu verändern, sondern wie so bei so einer Akupunktur. Es braucht viele verschiedene Stiche, damit dann eine vernünftige Wirkung auch entfaltet werden kann.
Kurze Formel: Belastung oben, Entlastung unten.
Ich nehme das Wort Last in Bezug auf Steuern nicht mehr in den Mund, weil Steuern alles andere als eine Last sind. Steuern sind das wichtigste demokratische Instrument, und das ist ja auch etwas, was total verloren gegangen ist. Ne? Also als die Demokratie damals aus der Taufe gehoben wurde, 1919, hat man gesagt, das sei das wichtigste Instrument. Und wenn man mal darüber nachdenkt, was machen wir denn mit den Steuern und warum steht denn Deutschland auch als Wirtschaftsstandort und Nation so gut da? Naja, weil halt die Menschen hier Gratisbildung genießen können, weil wir eine gute Infrastruktur haben, weil wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Das heißt, das ist alles etwas, was wir finanzieren aus den Steuern, wo aber eben die Reichsten der Gesellschaft sich immer mehr aus der Verantwortung ziehen, was sie machen können, weil wir eben mittlerweile so viele Steuerschlupflöcher in unserer Systematik haben. Und dann zu sagen, hey, die müssen auch einen fairen Anteil bezahlen. Aber es hat für mich mit Last nichts zu tun, sondern ich würde sagen, man sollte einen Steuerstolz entwickeln.
In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.